Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit mehreren Sprachen aufzuwachsen und sie fließend zu sprechen, das ist schon eine besondere Kompetenz. Und das gilt nicht nur für Fremdsprachen, sondern auch für Dialekte. Und deshalb ist es wichtig, sie zu schützen. Das findet dieser Lehramtsstudent aus Baden-Württemberg.
Man braucht nicht nur über Erdbeermarmelade reden, sondern es darf ruhig auch mal als Brechtlingsgesellt sein, weil Schwäbisch ist halt Identität.
Er hat an seiner Hochschule eine Tagung besucht, bei der ging es um die Frage, ob Dialekte nicht auch im Unterricht eine größere Rolle spielen sollten. Antworten gibt es gleich. Am Mikrofon begrüßt Sie Britta Mersch. Herzlich willkommen. Wenn Schülerinnen und Schüler im Deutschunterricht Werke von Brecht oder Goethe lesen, dann machen sie das meistens auf Hochdeutsch. Dabei gibt es viele, die zu Hause mit ihren Eltern Dialekt sprechen. Im Klassenzimmer müssen die Kinder und Jugendlichen dann umschalten. Doch es lohnt sich, die Mundart an Schulen zu stärken. Das zeigt eine Konferenz an der Pädagogischen Hochschule Weingarten, die sich mit Dialekten an Schulen beschäftigt hat. Thomas Wagner hat die Tagung besucht und er hat bei Schülerinnen und Schülern nachgefragt, wie sie sich an der Schule unterhalten.
Also in der Schule reden wir eigentlich nur Hochdeutsch, sonst untereinander eigentlich auch.
Also man redet auch manchmal aus Spaß so mit Dialekt, aber jetzt nicht so ernst.
Also eigentlich können wir nur Hochdeutsch.
Gymnasium Überlingen am Bodensee, große Pause. Wer hier nach heimischem Dialekt sucht, wird erst nach längerem Nachfragen fündig.
Wir kommen aus Billafingen und machen viel mit Freunden.
Es ist halt so, daheim, mein Vater redet halt nur Dialekt, mein Opa auch. Meine Mutter kommt aus Norddeutschland, daher kann ich dann auch Hochdeutsch. Und in der Schule meine Freunde, die schwätzen halt auch, so wie ich es daheim mache.
Will heißen, die meisten Freunde in der Schule können gar kein Dialekt mehr. Was Anna Stüble, Klassenstufe 12, schade findet, weil Dialekt sprechen und hören, das kann manchmal sehr nützlich sein.
Dialekt ist schon so Apps, wenn man so hört, man weiß, wo die Person herkommt und man weiß, er ist von hier und das ist schon eine Vertrautheit.
Nur Vertrautheit hergestellt über den gemeinsamen Dialekt, das findet man immer seltener in Deutschlands Klassenzimmern, vor allem an höheren Schulen und in eher städtischer Umgebung, in denen auch viele Zugezogene leben.
Ich heiße Verena Munz, bin von Meßkirch und unterrichte du in Überlingen am Gymnasium.
Und das in der Regel auf Hochdeutsch. Dabei ist Lehrerin Verena Munz eigentlich ein Dialekt-Fan.
Genau, ich denke schon, es ist identitätsstiftend. Es ist eine Zuordnung zu einer bestimmten Region, aus der man kommt, in der man lebt. Und man kann manche Sachen auch im Dialekt, gerade im Schwäbischen, kann man ja so ein bisschen verniedlichen.
Ich bin Drinsteinprinzessin gelegen.
Ortswechsel. Im barocken Bibliothekssaal des Klosters Bad Schussenried in Oberschwaben singt Christiane Hochstadt, Professorin an der Pädagogischen Hochschule Weingarten, mal auf Hochdeutsch, mal im badischen Dialekt.
Kommen herzlich, schmeißen eine Runde.
Ein bisschen Mundart im Schulunterricht, glaubt Christiane Hochstadt, könne nicht schaden.
Da ist es eben ganz wichtig, dass man die Schüler auch in ihrem Sprachalltag aufnimmt und sie nicht mit einer deutschen Sprache konfrontiert, die sie als fremd erleben und ihnen damit die Lust am Fachdeutsch eigentlich austreibt.
Will heißen, gerade in ländlichen Regionen, wo Schülerinnen und Schüler noch überwiegend Dialekt sprechen, macht die Mundartfärbung im Unterricht durchaus Sinn. Hinzu kommt, wer Dialekt beherrscht, ist in der Regel ein, wie die Schwaben sagen, Cleverle durch und durch. Hendrik Schuler studiert Deutsch Lehramt an der Pädagogischen Hochschule Weingarten.
Die Uni Oldenburg hat beispielsweise herausgefunden, dass Kinder, die standardsprechend und dialektal erzogen werden, 30% weniger Rechtschreibfehler man hat. Und daraus kann man die Schlussfolgerung machen, wenn ich Dialekt kann, wenn ich Standardsprache kann, mehrere Ausdrücke für eine Bedeutung habe, dass ich dann ein komplexeres Netz im Kopf bilden kann.
Das bestätigt auch Sabrina Lohrer, die in Weingarten Grundschullehramt studiert und derzeit über einer Forschungsarbeit zum Dialekt an Grundschulen brütet. Sie plädiert für situationsbezogenes Dialektsprechen im Unterricht.
Also in Studien sieht man, dass Dialektsprechen ja sich sehr positiv auf die Sprachkompetenz auswirken kann. Es fördert mitunter, dass man andere Sprachen leichter vielleicht auch lernen kann. Ja.
Allerdings besteht auch die Gefahr der Ausgrenzung derjenigen Schülerinnen und Schüler, die im heimischen Dialekt nicht so fit sind.
Es Es gibt natürlich auch viele Kinder mit Migrationshintergrund, wo das Thema Standard schon auch nochmal eine sehr viel größere Rolle spielt. Aber natürlich auch für Muttersprachler Deutsch. Und das ist auch wichtig in vielen Situationen, kein Dialekt zu sprechen im Unterricht.
Dialekt in der Schule wird somit zum Balanceakt, der den Lehrkräften Fingerspitzengefühl abverlangt. Eines allerdings verstehen alle, ob zugezogen oder aus der Region stammend.
Jetzt ist Feierabend.
Wir haben hier in Campus und Karriere schon oft darüber berichtet, wie ungleich Bildungschancen in Deutschland verteilt sind. Dass Kinder seltener aufs Gymnasium gehen oder ein Studium aufnehmen, wenn ihre Eltern diesen Weg nicht gegangen sind. Doch auch wenn sie ein abgeschlossenes Studium haben, bleiben Unsicherheiten. Das zeigt eine neue Studie, die untersucht hat, wie Arbeiterkinder den Berufseinstieg erleben. Stefanie Kowalewski fasst die Ergebnisse zusammen.
Der Bildungsgrad der Eltern formt die Karrieren ihrer Kinder. So fasst Fabian Kratz, Soziologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München und einer der Studienautoren, das Ergebnis der Untersuchung zusammen. Ein Grund dafür ist, dass Eltern mit Hochschulabschluss ihren Kindern deutlich mehr Bildungschancen ermöglichen als Eltern ohne akademische Laufbahn.
Dass die Eltern dann investieren in prestigereiche Auslandsaufenthalte, in unbezahlte Praktika, in denen man in seine zukünftige Reputation investiert. Und damit verläuft für die Akademiker, die selber Akademikereltern haben, der Berufseinstieg smoother. Sie haben beim Berufseinstieg einen Prestigevorteil im Vergleich zu Arbeiterkindern.
Während Familien mit einem hohen Bildungsniveau ihren Kindern fast nebenbei ein akademisches Netzwerk bieten, fehlt Kindern aus Arbeiterfamilien oft genau das, um sich zu orientieren, weiß Benedikt Weingärtner aus eigener Erfahrung.
Es geht damit los, dass man aufgrund eines fehlenden Netzwerks von gewissen Arbeitsmöglichkeiten überhaupt keine Ahnung hat. Das weiß man einfach nicht. Und je früher man das aber weiß, umso besser kann man natürlich sein Studium und seine Praxiserfahrung genau darauf ausrichten. Bei mir hat das eigentlich sehr lange gedauert, bis wirklich klar war, wohin die Reise gehen soll.
Wer wie er aus einer Arbeiterfamilie stammt, muss oft mehr leisten und größere Hürden alleine bewältigen als Studierende aus Akademikerhaushalten. Das spricht für ihren Leistungswillen und ihr Durchhaltevermögen, was letztlich auch zu guten Jobs führen sollte. Tut es aber nicht, sagt der Forscher Fabian Kratz.
Es ist oft so, dass Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern weniger verhandeln, risikoscheuer sind und wahrscheinlich anspruchsloser. Früher schon zufrieden mit dem, was sie haben, weil sie sich vielleicht auch mit dem Status ihrer Eltern vergleichen und denken, ich habe es ja schon geschafft. Ich bin ja im Vergleich zu meinen Eltern schon gut weggekommen. Ja.
Das hat auch Nancy Bernhard so erlebt, die in ihrer Familie die erste mit Hochschulabschluss ist. Heute, sagt die 31-Jährige,
ich finde das sehr ärgerlich, dass ich so schnell immer in die Jobs gegangen bin.
Aber anders wäre es auch kaum möglich gewesen, erklärt die Kommunikations- und Medienmanagerin.
Weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt sofort nach dem Studium in den Beruf, um meine Miete zu bezahlen, wo ich als besser situiertes Akademikerkind vielleicht gesagt hätte, jetzt mache ich aber noch mehrere Praktika, um da richtig Fuß zu fassen, um die richtige Erfahrung zu sammeln und dann bewerbe ich mich wirklich bei den großen Unternehmen.
Heute arbeitet sie als Seniorberaterin für den öffentlichen Dienst bei einem großen Beratungshaus in Berlin. Es ist ihre dritte Stelle nach dem Studium. Jetzt fühlt sie sich angekommen. Damit ist sie deutlich schneller als der Durchschnitt, räumt Fabian Kratz ein.
Im Laufe des Lebensverlaufs gelingt es dann den Nicht-Akademiker-Kindern, diesen signifikanten Nachteil im Prestige auszugleichen. Es dauert aber sehr, sehr lange und das ist ungefähr im Alter von 50 Jahren der Fall.
Die 31-jährige Nancy Bernhard findet das unglaublich.
Dass man tatsächlich so spät erst diese festen Strukturen und dieses Standing innerhalb einer bestimmten Gesellschaft erreichen kann, schockiert mich zutiefst.
Und der 32 Jahre alte Benedikt Weingärtner meint,
Arbeiterkind ist man ein Leben lang.
Er hat 2 Masterabschlüsse im Bereich internationale Beziehungen, hatte ein Stipendium und arbeitet heute als Kommunikationsmanager beim Europäischen Verband der Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigungsindustrie in Brüssel. Und doch bleibt da das Gefühl, nicht so richtig dazu zu gehören, erzählt er.
Bei ErstakademikerInnen habe ich öfter den Eindruck, dass viele selbst nach vielen erfolgreichen Jahren im Berufsleben immer noch unter einer Art Hochstapler-Syndrom leiden und entsprechend höhere Positionen gar nicht erst in Betracht ziehen, obwohl sie vielleicht bestens dafür geeignet wären.
Benedikt Weingärtner und Nancy Bernhard hätten sich mehr Unterstützung gewünscht, und zwar am besten schon in der Schule.
Was gibt es überhaupt für Praktikums-, Studien- oder Stipendienmöglichkeiten im In- und Ausland? Wann bewerbe ich mich? Wo bewerbe ich mich? Wie bewerbe ich mich? Das sind alles so Fragen, die ich mir teilweise gar nicht gestellt habe, weil ich gar nicht wusste, was es da draußen überhaupt gibt.
Hätte ich einen Mentor gehabt, hätte ich bestimmte berufliche Schritte vielleicht gar nicht gemacht, die mich einige Jahre in meinem beruflichen Leben wahrscheinlich gekostet haben.
Deshalb setzen sich heute beide bei arbeiterkind.de für junge Menschen aus nicht-akademischen Familien ein.
Was machen Sie, wenn Ihnen bei der Arbeit ein Fehler passiert? Versuchen Sie es wieder gerade zu biegen, ohne dass Ihre Kolleginnen und Kollegen etwas mitbekommen? Oder gehen Sie offensiv zu den Vorgesetzten und sagen, was passiert ist? Vielleicht können wir bei diesem Thema etwas von japanischen Unternehmen lernen.
Campus und Karriere. International.
Denn hier gehört es zum guten Ton, sich für Fehler zu entschuldigen. Und das kann dann schon mal eine Weile dauern. Thorsten Iffland hat einen Fall beobachtet.
Eine Pressekonferenz in Tokio. Blitzlichtgewitter von Dutzenden Fotografen. Ihr Motiv? 4 Topmanager der drittgrößten Bank Japans. Gestandene Geschäftsleute, millionenschwer. Der Vorsitzende der Geschäftsführung entschuldigt sich bei seinen Kunden für eine ganze Reihe von Systemausfällen in letzter Zeit. Passiert und ist ärgerlich, möchte man meinen, und das war's dann aber auch. Was dann folgt? Eine tiefe, insgesamt 8 Sekunden lange Verbeugung der Topmanager. Erst danach beginnt eine fast 2-stündige Erklärung der Gründe für die Systemausfälle. Typisch für Japan, erklärt der Professor für Sozialpsychologie Takehiro Yamamoto. Sobald jemand eine Entschuldigung ausspricht, ist die Frage der Verantwortung erledigt. Dann kann die Diskussion starten und man kann zu einem zukunftsorientierten Ansatz übergehen. Solche Pressekonferenzen werden daher in Japan als Wendepunkt und als Instrument genutzt, um die Debatte in eine konstruktive Richtung zu lenken. Derartige öffentliche Schuldeingeständnisse gibt es in Japan so häufig, dass der Rapper Dotama sogar einen eigenen Song mit dem Titel Entschuldigungspressekonferenz geschrieben hat. Im Text heißt es sinngemäß: Bei wem soll ich mich entschuldigen? Es gibt zu viele Menschen, bei denen ich mich entschuldigen muss. Für was soll ich mich entschuldigen? Es gibt einfach zu viele Dinge, für die ich mich entschuldigen muss. Ohne Entschuldigung geht also erstmal gar nichts. Aber das richtige Entschuldigen, der richtige Umgang mit Fehlern, will gelernt sein. Wir sind zu Besuch bei der Beratungsfirma InSource. In einem kühlen Schulungsraum im Keller eines Bürogebäudes in Tokio gibt Yasunori Momose Seminare. Hier lernen vor allem Mitarbeiter im Kundenservice, wie man mit Fehlern umgeht. Mit einem Filzstift schreibt er schwungvoll die elementarsten Regeln an eine weiße Tafel. Sumimasen, arigato, excuse me. Entschuldigen tun sich Japaner nahezu inflationär, fast in jedem Satz und bei jeder Gelegenheit.
Japan ist ein Land mit einer Kultur der Entschuldigung. Die Menschen sind es also gewohnt, Entschuldigungen zu hören. Die Japaner achten also sehr genau darauf, ob die Person, die sich entschuldigt, dies aus einem echten Schuldeingeständnis tut. Allerdings wurden die Japaner bisher nicht systematisch darin geschult, wie man sich im wahrsten Sinne des Wortes richtig entschuldigt.
Dafür sind Momose und sein Team da. Sie predigen 4 goldene Regeln, wie man vor Kunden richtig mit Fehlern umgeht. Erstens, Fehler eingestehen, auch wenn es vielleicht ein Kollege verbockt hat. Zweitens, aufmerksam zuhören und Mitgefühl zeigen. Drittens, herausfinden, welche Bedürfnisse der Kunde hat. Und viertens, ganz gelassen eine Lösung präsentieren. Arbeitslos werden Firmen wie InSource so schnell nicht. Die Reinheit der Seele ist schon seit der Samurai-Kultur eine Tugend für Japaner und sitzt ganz tief drin, erklärt Sozialpsychologe Yamamoto. In vielen Fällen entschuldigen sich Japaner auch dann, wenn sie gar nicht glauben, dass sie etwas falsch gemacht haben. Das aber hilft nicht immer. Für die ganz großen Fehler, vor allem im privaten Bereich, gibt es in Japan sogenannte Entschuldigungsagenturen. Kein Scherz. Sie beseitigen, gegen Honorar, die Probleme ihrer Kunden auf Bestellung. Besonders beliebt, Beziehungen retten, wenn einer von beiden fremdgegangen ist. Da hilft eine lapidare Verbeugung selten. Vermutlich auch dann nicht, wenn sie 8 Sekunden lang dauert, wie bei den Bankmanagern auf der Pressekonferenz. Das Geschäftsmodell dieser Agenturen beruht auf dem japanischen Kinofilm Der König der Entschuldigungen aus dem Jahr 2013. Darin heißt es am Ende beinahe philosophisch: Wenn die Person, die sich entschuldigen möchte, sich entschuldigt, kann die Person, die sich das wünscht, wieder lächeln und die Welt wird friedlicher.
Ja, es klingt wunderbar. Sich für Fehler zu entschuldigen will also gelernt sein, zumindest in Japan. Ist das eigentlich auch ein Beispiel für Deutschland? Wie gehen Unternehmen hierzulande eigentlich mit Fehlern um? Und gibt es überhaupt so etwas wie eine Fehlerkultur? Zu diesen Fragen wollten wir mehr wissen, und zwar von Michael Frese. Er ist Psychologieprofessor mit dem Schwerpunkt Innovation und Entrepreneurship an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Und die Fehlerkultur in Unternehmen ist eins seiner Forschungsgebiete. Guten Tag, Herr Frese.
Hallo.
Lässt sich das denn überhaupt pauschal beantworten, wie Unternehmen hierzulande mit Fehlern umgehen?
Nein, natürlich gibt es gar keine pauschalen Antworten. Aber es gibt deutlich die Antwort, dass es nicht so ist wie in Japan.
Also Entschuldigen kommt hier nicht so oft vor, schon gar nicht von Top-Managern.
Erstens, Entschuldigung kommt nicht so oft vor. Zweitens hat es keinen so hohen Stellenwert. Und drittens wird sehr viel häufiger gesagt, wer schuld war daran.
Okay.
Und dieses nach Schuldigen suchen ist in der Tat etwas, was Japan unterscheidet von westlichen Ländern und deutlich unterscheidet von Deutschland.
Das finde ich interessant, dass Sie das sagen, weil ich habe manchmal den Eindruck, wenn Fehler passieren, dass das auch ein bisschen mit Empörung, mit Wut verbunden ist. Ist das auch sowas? Können Sie das bestätigen?
Wenn Fehler passiert sind bei anderen, dann hat man oftmals sozusagen die Idee, dass das von dem anderen fast schon intendiert war, ja? Oder zumindest nicht aufgepasst hat oder sonst irgendwas. Und da kommt dann dieser Wutaspekt mit rein. Man muss jetzt unterscheiden, eigentlich Fehler sind natürlich was anderes als eine Übertretung, ja? Und manchmal, wenn wirklich große Fehler passieren, also mit großen Konsequenzen, sind oft Fehler und Übertretungen verbunden miteinander. Man hat also zum Beispiel bestimmte Regeln nicht eingehalten. Denken Sie an irgendeinen großen Auffahrunfall auf der Autobahn oder so. Die Abstandsregeln sind nicht eingehalten worden. Und dann kommt es eben noch zum Fehler. Ich habe nicht schnell genug auf die Bremse gedrückt.
Aber das ist ja was anderes noch als in Unternehmen. Also in Unternehmen sind Fehler ja, ich habe eine Frist verpasst, ich habe irgendwas falsch programmiert, der Kunde kann damit nicht arbeiten, eine Präsentation geht schief. Also weiß ich nicht, ob dieser Regelaspekt in Unternehmen auch so große Bedeutung hat.
Doch, der hat typischerweise, gibt es ja ganz viele Regeln, die dann oftmals auch aufgrund von früheren Fehlern aufgestellt worden sind. Ja? Also, dass man zum Beispiel sagt, bevor das an den Kunden geht, geh erstmal durch die Testperiode bei diesem Softwareinstrument nochmal durch und stell sicher, dass da nicht noch Fehler drin sind. Ja? Und dann sind natürlich immer noch Fehler drin, weil die natürlich gerade im Softwarebereich wahnsinnig häufig sind. Und dann kann man eben auch den Schuldigen leichter suchen. Und das wird dann auch gerne getan. In Japan wird das deswegen nicht getan, weil in Japan ist die Entschuldigung auch nie eine individuelle Entschuldigung. Also ich muss mich als CEO nicht für mich als mein Fehler entschuldigen, sondern für den Fehler, den meine Firma insgesamt getan hat. Und deswegen ist es leichter, die Entschuldigung auszusprechen und sie auch anzunehmen, aber eben auch leichter für mich schnell mal zu sagen, ich entschuldige mich für uns alle. Ne?
Aber gibt es in Deutschland denn überhaupt Strategien, wie mit Fehlerkulturen umgegangen wird, oder ist das doch sehr intuitiv gesteuert? Was haben Sie da beobachtet?
Also Nummer eins, es gibt keine Strategien. Ne? Mhm. Nummer zwei, es gibt Unterschiede zwischen unterschiedlichen Bereichen der Industrie. Meistens diese eher neuen technikaffinen Industrien, die haben ein einfacheres Leben, wenn es um Fehler geht, weil jeder weiß, dass im Softwarebereich, wenn man erstmal programmiert hat, dass da Unmengen an Fehler passieren und eben auch Unmengen an Fehler übrig bleiben, nachdem man einen Testlauf gemacht hat. Mhm. Von daher gibt es Unterschiede zwischen Industrien, aber es gibt auch deutlich sozusagen die Tendenz in Deutschland, dass man, wenn schon überhaupt danach dem wirklich einzelnen Schuldigen sucht. Und ich will jetzt ein Beispiel geben. In den USA hat es eine Serie gegeben, das ist eine Weile her, im Business Week. Und in Deutschland in der Wirtschaftswoche. Ich war beteiligt in der Wirtschaftswoche. Und dort wurden die Vorsitzenden von Unternehmen gefragt, in den USA und in Deutschland. Und in den USA haben die gesagt, ich habe folgenden Fehler gemacht. Und dann wurde der Fehler beschrieben, ich habe den gemacht. Und in Deutschland wurden die Vorsitzenden gefragt, was haben sie, irgendwelche Fehler gemacht? Dann haben die oftmals gesagt, ja, ich habe den Fehler gemacht, dieser Person oder dieser Gruppe zu stark zu vertrauen. Also die haben überhaupt nicht keinen Fehler gemacht, sondern die anderen haben den Fehler gemacht. Also die haben sich praktisch geweigert, über ihren eigenen Fehler zu sprechen.
Ja, also Fehler sind ja schon sowas wie verpönt in Deutschland. Das kann man schon so sagen. Aber die Frage ist ja, wie man so eine grundsätzliche Fehlerkultur aufbaut. Also das ist ja wahrscheinlich ein Prozess, wie Unternehmen damit umgehen, oder?
Genau. Und da ist der wichtigste Teil natürlich, dass man die Fehler als integralen Bestandteil von sinnvollem Handeln betrachten muss. Also wenn ich erstmal verstanden habe, dass ich immer Fehler machen werde, immer, und zwar jeder Akteur Fehler machen wird, dann wird es auch einfacher, einen Fehler zuzugeben. Das ist häufig vorgekommen, dass als ich mit Managern gesprochen habe, dass ich gefragt habe, gibt es denn bei euch Fehler? Und dann haben die gesagt, nee, sowas machen wir nicht. Also so eine Aussage ist völliger Unsinn, weil wir wissen, dass jeder Fehler macht, jeder. Und zwar relativ häufig. Die meisten Fehler sind triviale Fehler, aber selbst triviale Fehler haben eben manchmal blöde Auswirkungen. Wenn man einen Brief an die falsche Person schickt, in der man sich über diese Person lästert zum Beispiel, dann war das ein Fehler, der Auswirkungen haben kann. Ne? Mhm. Und das ist der Punkt jetzt, und das ist ein trivialer Fehler, weil ich antworte an alle, ja, und da ist zufälligerweise auch diese Person dabei. Ne? Der Punkt ist, ich mache natürlich dauernd irgendwelche Fehler, und wenn ich das akzeptieren kann, dann kann ich auch darüber reden und dann kann ich auch akzeptieren, dass andere Leute Fehler machen und muss nicht dauernd nur nach dem Schuldigen suchen. Als Vorgesetzter fange ich damit an, über meine eigenen Fehler zu sprechen. Und dann sage ich, hey, kann man mal über unsere Fehler sprechen? Was haben wir denn daraus gelernt? Und am besten macht man das relativ regelmäßig, dass man nach jedem kleineren Projekt oder auch größeren Projekt sagt, machen wir mal ein Review, was ist denn passiert? Was ist Gutes passiert? Was ist nicht so Gutes passiert? Können wir mal aufschreiben, welche Sachen wir nicht nochmal wiederholen wollen? Ja? Das ist so ein Beispiel, wie man eine gute Fehlerkultur auch entwickeln kann.
Also ein klarer Appell an Unternehmen in Deutschland, sich für Fehler nicht zu schämen oder sie zu vertuschen, sondern offensiv mit ihnen umzugehen. Das sagt Michael Frese. Er ist Professor an der Leuphana-Universität in Lüneburg und Experte für die Fehlerkultur von Unternehmen. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und das war Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Britta Mersch. Ich verabschiede mich von Ihnen für heute. Nach den Nachrichten geht's weiter mit Corso Kunst und Pop. Und da geht's unter anderem um ein mobiles Klimamuseum.